Shalom und guten Morgen. Predigtreihe Fokus. Meine Predigt lautet heute Schein oder Sein. Und ich habe euch mal was mitgebracht. Und zwar eine wunderbare Nektarine. Klasse. Schein oder Nichtsein zum Anbeißen lecker. Ja, von meinem Laden. Aber ich habe sie unter dem Regal gefunden, weil Schein oder Nichtsein, wir drehen sie rum. Ich weiß, weil ihr leider jetzt so weit weg seid, könnt ihr es vielleicht nicht so sehen, angefault. Hier noch unser Label drauf, Fantastica, wie gut sie doch schmeckt, ja? Aber faul. Eigentlich nicht zu gebrauchen. Man könnte das wegschneiden, ja. Aber viele schmeißen es eben gleich weg. Auf der anderen Seite wunderbar, schön, lockt wirklich zum Reinbeißen. Die andere Seite mit Label, faul, unbrauchbar. Ist es nicht manchmal so, dass wir etwas sehen, dass wir etwas bemerken, dass wir etwas wahrnehmen und auch sogar für gut empfinden? Und nachher stellt sich raus, dass es schlecht ist für uns. Wie eben das Obst. Ein kurzes Zeugnis will ich damit reinbringen. Und zwar, vor ein paar Jahren habe ich mir so einen weißen Volvo gekauft. Und war toll, wir haben darum gebetet. Ja, was soll man machen? Kaufen wir den oder kaufen wir den nicht? Okay. Und dann haben wir daheim gebetet und haben kein Ja gehabt. Da haben wir es losgeworfen. Meine Frau und ich, wir haben das Los so lange geworfen, bis es endlich klar war, dass ich den Wagen kaufen soll. Ja? So war meine Auslegung und ich war zufrieden, wie ich den Wagen gefahren habe. War eine schöne Ausstattung, tiefer gelegt und lauter solche Scherzartikel, die kein Mensch braucht, aber die ich wollte. Aber Gott hat im Vorfeld eben schon gewusst, Bernd, das Auto hat eine Macke. Und ich habe eine Macke gehabt mit dem Auto wirklich. Ich habe einige Probleme gehabt über die ganzen Zeiten hinweg. Schein oder Nichtsein hat man natürlich am Anfang nicht gesehen, nicht gemerkt. War alles gut, bis es losgegangen ist. Aber eventuell auch ich. Es geht weiter. Wir hören vielleicht Sachen, schauen Sachen an, die gar nicht gut sind für uns, denen wir eventuell gar nicht gewachsen sind. Aber unser Fleisch möchte es. Ohne den Herrn zu fragen oder das Los so lang zu werfen, bis es so fällt, wie man will. Auch eine interessante Auslegung übrigens. Aber eben unbiblisch. Es fühlt sich gut an, es sieht gut aus, es hört sich gut an. Kurzfristig meinen wir, es ist gut, langfristig eben richtet es Schaden an. Und warum? Weil wir letztendlich doch dem Herrn nicht ganz vertrauen und versuchen, das zu machen, das zu erleben, was mein Fleisch möchte. Ich habe heute wirklich eine interessante Stelle aus dem 2. Timotheusbrief, 3, die Verse 1 bis 9. Und die möchte ich mit euch lesen. Wer seine Bibel hat, kann reinschauen. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise aber, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehe auch diesen Leuten. So widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Ich möchte diese Verse auch in zwei Teile einteilen. Und zwar die Verse 1 bis 5, unbewährt im Wandel. Und den zweiten Teil, ungefestigt in der Wahrheit, die Verse 6 bis 9. Und ich denke, wenn man das so liest, können die einen vielleicht schon runterreißen oder vielleicht sogar mutlos machen. Aber Paulus nimmt in dem Brief an Timotheus eben, wie sonst auch, kein Blatt vor den Mund. Paulus macht Timotheus eigentlich Mut. Mut, für das Evangelium einzutreten, ohne Wenn und Aber. Eine ganz klare Ansage macht er da. Und eigentlich liebe ich das. Klare Ansagen. Klares Wort. Ein Bruder, der klar zu mir spricht, der mich klar ermuntert, der mich klar zurechtweist. Und nicht so wischiwaschi. Und Paulus macht es hier mit diesen Versen ganz deutlich. Viele Christen sind wie der Pilot, der seine Passagiere informiert: Wir haben uns verflogen, aber ihr Lieben, wir liegen gut in der Zeit. Aber es ist so mit uns, auch mit uns. Wir müssen wirklich gegründet sein in seinem Wort und es wirklich so nehmen, wie es geschrieben steht und eben das auch vertreten. Viele Kirchen und Gemeinden werden immer leerer. Der Zeitgeist hält Einzug. Man ist nicht mehr fokussiert auf Jesus und sein gutes Wort, sein klares Wort. Und man wundert sich, dass die Kirchen leerer werden. Und da frage ich mich wirklich, beziehungsweise da fange ich mich an zu wundern. Sie wundern sich, dass ihre Kirchen leerer werden, dass die Gläubigen ausbleiben, weil sie das doch Christus nicht verkündigen. Drei Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Das aber wissen, schreibt hier Paulus. Man könnte es noch weiter sagen. Achte darauf. Denke nach, wenn du das siehst. Sei aufmerksam. Sei, wie es in unserer Predigtreihe heißt, fokussiert. Sei bedacht. Achtung, ein Wachrüttler. Wenn du das siehst, sollst du wissen, dass die letzte Zeit da ist. Und du sollst dich einschwören auf das Wort. Und wie wir es letzte Woche schon gegeben und gehört haben, gib Kette. Und das meine ich auch so. Einstehen für das Wort Gottes. In der Gemeinde, so wie dort, so wie wo dich Gott hingestellt hat, auf dem Arbeitsplatz. Ich habe gestern so ein schönes Gespräch gehabt bei mir auf der Arbeit. Ich bin mit jemandem schon länger im Gespräch und dann fahre ich an dem seinem Haus mit dem Fahrrad vorbei und er sagt, er ist Christ, glaube ich ihm auch. aber da ist ein Buddha im Fenster. Und wir können sehr gut miteinander, deswegen habe ich mit ihm gesprochen und es war ein gefundenes Fressen für mich, ja. Aber nicht, weil ich ihn zurechtweisen wollte. Der Mann ist sehr behäbig oder sehr gemütlich, sage ich einmal. Und da sage ich zu ihm, ich einmal, du bist doch Christ. Ja, freilich. Jetzt bin ich bei dir vorbeigefahren und du hast einen Buddha im Fenster. Der gehört meiner Frau. Habe ich gesagt, ja, aber es ist doch dein Haus. Du stehst doch davor. Ja, Junge, klingelt's? Ist ja kein Wunder, wenn du so einen schlafenden Knilch am Fenster hast, dass du nicht in die Gänge kommst. Ja, und so hat sich das Gespräch entwickelt. Und letzten Endes hat er sich wirklich bedankt und hat gesagt, ich muss jetzt echt drüber nachdenken, was ich da mache. Vor allem, wie ich das meiner Frau erkläre. Aber ich habe mich gefreut, dass ein Mensch wieder mal zum Nachdenken kommt. Wir haben nicht nur darüber gesprochen, wir haben über die Götzen allgemein. Es können viele Götzen sein, Autos, Geld, Klamotten und. Aber es war ein Aufhänger, dass ich eben mit ihm reden konnte und er zum Nachdenken kommt. Dass in den letzten Tagen der Zeitgeist oder das Zeitgeschehen in der Welt, aber auch in der Christenheit, macht nicht vor der Gemeinde Halt. Es sei denn, die Gemeinde hält sich wirklich an Gottes Wort, ohne Wenn und Aber. Und kämpft mit Gottes Wort gegen diesen Zeitgeist und kann sich dagegen wehren. Die Gemeinde wird nicht überwunden. Man hört ja öfter solche Aussprüche wie, du kannst ja Christ sein, aber leb doch, wie du willst. Die Gottlosigkeit der Welt versucht, in die Gemeinde reinzuschwappen. Mit solchen Gedanken, aber auch ein total falsches Verständnis von Sexualität. Ein falsches Verständnis von der Ehe. Die Ehe wird komplett demontiert in den letzten Jahren. Abtreibung, Menschenhandel, moderne Sklaverei. Der moralische Verfall geht auch durch viele Kirchen eben. Auch durch unsere Freikirchen in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland. Und man wundert sich eben, dass sie leerer werden. Und ich denke immer wieder, wenn ihr Christus nicht im Fokus habt, wenn ihr Gottes Wort nicht wahrnimmt, Münze für Münze, dann kann es doch nicht euer Ernst sein, dass ihr euch wundert. 1. Korinther 3, 1 bis 3 lesen wir von fleischlichen Christen. Wieder begegnen uns Christen, die kein Fundament haben. Zweifellos begann sich diese Voraussage bereits zu Paulus Zeiten zu erfüllen. Und auch bis heute hat die Gewalt, wie wir ja lesen, in den Nachrichten immer mehr zugenommen. Dies liegt wohl nicht daran, dass mehr Menschen auf der Welt leben oder wir besser informiert sind. Stattdessen scheint das Böse einfach größer und intensiver geworden zu sein. Und leider wird es auch von der Gesellschaft immer mehr akzeptiert, teilweise leider auch gefördert. Die gesamte Welt befindet sich im Aufstand und Rebellion gegen Gott, den Allmächtigen. Ja, es herrschen wirklich schlimme Zeiten. Es ist ins Gegenteil pervertiert. Über die letzten Tage gibt es übrigens auch noch auf unserer Homepage eine Predigt aus 1. Timotheus 4. Das findet ihr im Archiv. Diese letzten Tage, diese Probleme waren für die Kinder Gottes nichts Neues. Schon Jeremia schrieb, da sprach der Herr zu mir, diese Propheten weissagen, lügen in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nicht zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengeschichten und Wahrsagerei, Hirngespinst und Einbildungen ihres eigenen Herzens. Jeremia 14, 14. Darum warnt der Prophet. So spricht der Herr der Heerscharen, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch. Die Offenbarung ihres eigenen Herzens verkündigen sie, nicht was aus dem Mund des Herrn kommt. Jeremia 23, Vers 16. Das Schlimme und Beklagenswerte eigentlich an dieser Situation ist, dass es innerhalb der Gemeinde Gottes auftritt. Obwohl uns der Herr versichert, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Matthäus 16, 18. Er versprach aber nicht, dass seine Kinder nie geistlichen Gefahren oder Verletzungen erspart bleiben. Nein, ganz und gar nicht. Die Gemeinde steht im Kampf und muss eben das Schwert schwingen. Und als Kind Gottes kriegt man auch einmal eine verpasst. Die Verse 2 bis 5. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar und unheilig. Lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Und von solchen wende dich ab. Ihr Lieben, deshalb ist die aktuelle Entwicklung in der Gemeinde, in Gottes Gemeinde, vielleicht ein bisschen beängstigend. Sich selbst lieben wird weithin gut geheißen und teilweise auch verkündigt. Sogar als Tugend wird es verkündet. Gottes Wahrheit wird komplett auf den Kopf gestellt. Und der Ursprung alles Bösen wird als die Quelle alles Guten dargestellt. Die Selbstliebe und ihre vielen Abkömmlinge wie Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbsterfüllung, eine positive Selbsteinschätzung haben sich aus der Welt in die Gemeinde Gottes leider eingeschlichen, ohne dabei auf viel Widerstand zu treffen. Weithin behauptet man, dass ein Mensch Gott und seine Mitmenschen nicht wirklich lieben kann, bis er nicht sich selbst zu lieben gelernt hat. Damit werden die Lehraussagen vom Alten und Neuen Testament komplett ausgehebelt. Jesus lehrt nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Das ist das erste und größte Gebot. Ein anderes aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matthäus 22, die Verse 37 bis 39. Jesus steht den Personen und ihren Eigenschaften so krass entgegen. Und ich möchte aus diesen Versen ein paar Aspekte mal rausziehen. Selbstliebend war das erste Gebot, das habe ich gerade gelesen. Prahlerisch und Lästerer. Schauen wir, was Epheser 4, 29 sagt. Gottes Wort sagt, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Den Eltern ungehorsam. Gehen wir mal in Sprüche rein. Sprüche 1, 8 und 9. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Ich möchte von MacArthur was lesen, der das sehr, sehr gut erklärt hat. Den Eltern ungehorsam ist die nächste Sünde in der Aufzählung des Apostels und erklärt sich von selber. Der Ungehorsam von Kindern ihren Eltern gegenüber ist heutzutage gerade zur Seuche geworden. Die Ursache ist nicht schwer zu finden. Nicht nur, dass das Kind mit einer Neigung zu Eigenwillen und Ungehorsam geboren werden, das Verschwinden der Mütter in die Arbeitswelt und das geistliche Versagen der Väter, gekoppelt mit der weit verbreiteten Philosophie der Selbstliebe, die in unserer modernen Gesellschaft und vielen Klassenzimmern und sogar in den Gemeinden gefördert wird, führt ganz zwangsläufig zum Ungehorsam gegenüber den Eltern. Kinder, die sich gegen ihre eigenen Eltern erheben, haben auch keinerlei Bedenken, gegen alles und jeder anderen zu rebellieren. Man darf sich nicht wundern, dass eine Generation, deren natürlicher Hang zur sündigen Selbstliebe derart von der Gesellschaft befürwortet und gerechtfertigt wurde, nun die Familien, Gemeinden und wiederum auch die Gesellschaft durchdringt. Harter Tobak. Unheilig heißt von Gottes Vorstellung total gelöst. Wir lesen dazu aus 1. Petrus 1, Verse 14 und 16. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Es steht so entgegengesetzt, Gottes Wort zu diesem Personenkreis, der hier beschrieben wird. Interessant wäre auch noch Verräter. Da habe ich mal gelesen, was der Ausleger so sagt. Verräter, jemand eben, der den anderen in der Gemeinde betrügt, nicht vertrauenswürdig ist, dem Freundschaften oder die Ehe piepegal ist. Sie suchen nicht das, was Christus will, sondern das Ihre. Und auch hier anhand von Gottes Wort sehen wir, dass der Herr Jesus so anders ist, dass das Evangelium etwas ganz anderes sagt. Im Gegenteil, was diese Personengruppe lebt und auch spricht und vertritt. Der Fokus ist verloren gegangen. Er war vielleicht nie da. Und so mögen wir uns wirklich von Christus halten und auf dem Wort gebaut sein. Dieser gottlose Wandel hält Einzug in manchen Gemeinden. Und das ist traurig. Sie halten fest mit ihrem Wandel und mit dem, was sie sprechen, an dem Verrat an Christus. In Vers 4, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Es ist eigentlich der Inbegriff der Sünde. Sie suchen nach dem, was sie gerne hätten und nicht nach dem, was Gott eben will. Wir denken an Römer 1 dabei. Und das möchte ich auch kurz lesen. Ab 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und jetzt weiter ab dem Vers 29. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke. Solche, die solche Gerüchte verbreiten. Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, Erfinderisch im Bösen, in Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich und unbarmherzig. Wir sehen hier, wie das Hand in Hand geht, so eine Abwärtsspirale der Sünde. Getrennt sein von Gott in der Gemeinde. Keine Umkehr, keine ehrliche Selbstreflexion, vor Gott keine Buße, kein Umdenken. Ja, harter Tobak. Zweiter Timotheus 3, den Vers 5. Ganz wichtig, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Und von solchen wende dich ab. Schein stammt von Morphosis ab und bezieht sich auf die äußere Form und Erscheinung. Eine Silhouette, die nur Schein und Schatten hervorzubringen hat. Wie die Ungläubigen bzw. die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Auch dort waren sie selbstliebende Menschen, nur auf das Äußere bedacht, dass man sie sieht, wie sie im Hof stehen und ihre Gebete verrichten. Oh ja, der ist sehr, sehr fromm. Das Äußere des Bechers oder des Gefäßes war ihnen wichtig, während das Innere nur schlecht war, nur Raub, Unmäßigkeit. Das lesen wir in Matthäus 23, 25. Sie sind religiöse Fälschungen. Mehr Schein eben als Sein, wenn wir wieder an diese wunderbare Nektarine denken. Betrüger, die Maske von frommen Geschwistern aufhaben. Sie behaupten, Diener Gottes zu sein, und letztendlich sind sie Diener Satans. Paulus sagt, dass die Menschen, die er beschreibt, sich für religiös halten, eine Form der Gottseligkeit sogar haben. Er weist darauf hin, dass sie nach außen hin religiös wirken, aber keine wahren Kinder Gottes sind. Denn sie haben niemals die Kraft Gottes in ihrem Leben erlebt. Titus 1, Vers 16. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Ja, es mag vielleicht einen etwas hart vorkommen, aber ich mag diese klare Ansage von Paulus. Und dass er nicht rumeiert. Von solchen wende dich ab. Wer das schon mal erlebt hat in einem Gespräch und derjenige gegenüber dreht einem einfach den Rücken zu, das ist nicht schön. Ja? Man sagt unhöflich. Aber letzten Endes sagt Paulus, wenn solche Leute da sind, wende dich ab. Dreh dich weg, lass sie. Aber auch ich persönlich will mich da wirklich immer hinterfragen, ist nur der Sonntag super und fromm und die restliche Woche Schrott? Betrüge ich mich vielleicht da selber schon? Betrüge ich auch Jesus? Drehe ich ihm den Rücken von Montag bis Freitag zu? Wende ich mich von der Welt ab und ihren Begierden? Oder bade ich noch gerne darin? Bekenne ich wie Paulus, dass alles vorher, er sagt sogar, Kot war? Und wende ich mich letzten Endes Jesus zu? Und seinem Wort und der Schar der Gläubigen? Ich persönlich muss mich da immer wieder hinterfragen, ja? Und letztendlich ist es ein stetiger Kampf, dies zu tun. Denn es ist alles andere als leicht, dass man das macht, beziehungsweise man findet sich ganz schnell wieder in diesem Fluss mit drinnen. Aber es liegt ein großer Segen dahinter. Matthäus 10, 32. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Es liegt Segen dahinter, Christus zu bekennen. Der Herr selbst, wie ich gerade gelesen habe, stellt sich zu dir. Aber wir sehen eben auch, dass es Personengruppen gibt, die in der Gemeinde ihr Unwesen treiben, die unbewährt sind im Wandel, die unbewährt sind vor Gott. Und ich denke, wir müssen da unseren Standpunkt ganz klar zeigen. Die Verse 6 bis 9. Ungefestigt in der Wahrheit. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise, wie aber Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Die Tatsache, dass Paulus hier leichtfertige Frauen beschreibt, bedeutet nicht, dass alle Frauen so sind oder dass Männer nie auf die List eines Irrlehrers hereinfallen können. Nein, zu Paulus Zeiten hatten die Frauen einen sehr schlechten gesellschaftlichen Stand und waren natürlich dadurch anfälliger für schöne Versprechungen, für Versuchungen. Sie sind mit Sünden beladen und suchen einen Ausweg aus der Knechtschaft der Angst. Sie haben ihre Begierden nicht im Griff, haben kein oder ein ganz schlechtes Fundament. Das Ganze bezieht sich wahrscheinlich vor allem auf sexuelle Begierden. Sie sind immer auf der Suche, immer auf etwas Neues, immer wieder die Wahrheit suchen, probieren dabei alles aus, aber werden nie zufriedengestellt. Diese Personen sind leichte Beute, auch heute noch, für Sektierer und eben religiöse Ausbeuter. Sie übernehmen das Lebensruder und steuern auf ihr Ziel zu. Bedenken wir, das alles wird aber im Namen des Glaubens getan. Ihre Unkenntnis der Schrift und ihr loser Lebensstil lassen sie sehr leichtfertig werden. Und ich komme wieder darauf zurück, dass wir alle, ich als erstes, ein festes Fundament brauchen für die Angriffe und Anfechtungen des Feindes. So sind sie unbiblischen und gottlosen Geboten gefolgt und frei ausgeliefert. Immer zu lernen, aber nie die Wahrheit lernen. Weil Gesetzlichkeit sich nur in äußeren Ritualen manifestiert, ist dies für viele sehr, sehr attraktiv. Viele Frauen wie Männer sind froh, einen solchen Weg gefunden zu haben, der ihnen verspricht, vor Gott gerecht zu werden. Durch bestimmte äußerliche Formen oder Verhaltensmuster, Religion, in den Himmel zu kommen. Aber Erkenntnis des Wortes Gottes birgt ein tiefes Verständnis, ein Verstehen und ein Unterscheidungsvermögen. Also mehr als bloßes Wissen über Fakten und Wahrheiten. Gott will, dass alle seine Kinder Erkenntnis der Wahrheit haben. Der Herr Jesus bat seinen Vater, um unseretwillen heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, 17. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Paulus spiegelt diese göttliche Liebe wider. Er wünscht sich, dass sogar die Widerspenstigen errettet werden und hofft, ob Gott ihnen nicht doch noch Raum zur Buße geben könnte, dass sie eben zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Wir denken an letzte Woche, wo Emi abgeschlossen hat, auch mit Verse 25, 26. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht doch noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedem Mann offenbar werden, wie es auch der Fall war. Im 2. Mose lesen wir das, und zwar, wir finden den Bericht über den Wettstreit zwischen Mose und dem ägyptischen Zauberern. Laut einer jüdischen Überlieferung hießen die Magier Jannes und Jambres. Die zwei Männer stellten sich Mose entgegen und imitierten, was er tat. Als Aarons Stock sich in die Schlange verwandelte, wurden auch die Stöcke der Magier zu Schlangen. Mose verwandelt Wasser in Blut und die zwei taten es ihm gleich. Auch die Froschplage kam und die zwei Magier verdoppelten es, die Zahl der Frösche. Aber das Wunder mit den Mücken, da war eben dann Schluss. Wir sehen, wie hier Paulus seine Beurteilung dieser Personengruppe vorantreibt. Sie widerstehen der Wahrheit, verdorben in der Gesinnung, suchen nur die Lüge, nur das Verderben des anderen. Sie sind untüchtig und unbewehrt im Glauben. Und geben vor, dass sie auch Kinder Gottes sind, was ja auch den Anschein hat. Sie geben vor, etwas zu haben, das sie eben nicht besitzen. Satan ist ein Nachahmer. Wenn der Herr etwas tut, versucht der Feind, es nachzuahmen. Diese religiösen Leute, wo wir hier lesen, haben einen gefälschten Glauben. Wir denken an den Engel des Lichts, der immer wieder in Erscheinung tritt. Sie lügen und widersetzen sich der Wahrheit. Sie widersetzen sich dem Worte Gottes. Sie verleugnen die Autorität der Bibel und ersetzen sie durch menschliche Weisheit und Philosophie. So wie es am Anfang ich vorgelesen habe mit Jeremia. Durch ihren Anspruch, modern zu sein, streiten sie die Realität der Sünde und die Notwendigkeit der Buße und eines Retters total ab. Sie werden geprüft und als Fälschung erkannt, gewogen und für zu leicht befunden. Jannes und Jambres wurden schlussendlich bloßgestellt und Gottes Gericht hat ihre Torheit entlarvt. So wird es auch den falschen religiösen Menschen gehen, von denen Paulus spricht. Wenn Gott Gericht übt, wird der wahre Charakter offenbar werden, denn der Herr richtet eben gerecht. Diese Untüchtigkeit oder Unbewehrtheit zieht sich durch die ganzen Verse hier durch. Sehr erdrückend, sehr ernüchternd, vielleicht auch etwas dunkel. Sehr ernüchternd, wie fleischliche Christen in der Gemeinde Gottes toben. Aber wir haben keinen Gott der Furcht. oder der Angst, sondern wir haben Christus, den lebendigen Herrn, der es gut meint mit dir, mit mir und mit seiner Gemeinde. Er ist gekommen und wurde unser Löser und Retter. Er ist das Opferlamm und er hat bezahlt und wir dürfen jubeln. Nach diesen ernüchternden Versen, nach dieser klaren Ansage von Paulus, dachte ich, ja, jetzt muss doch noch mal ein bisschen Licht auch reinkommen. Wenn wir in der Gemeinde gewesen wären, habe ich zum Daniel gesagt, machen wir so einen Spot aufs Kreuz drauf. Trotzdem muss ich immer wieder sagen, es ist Gottes Wort. Und ich bin froh, dass es klar und deutlich ist und dass es uns aufmerksam macht, was in der Gemeinde passieren kann, beziehungsweise passiert. Paulus fordert Timotheus auf, sich umzudrehen und auf den Herrn zu schauen. Er soll sich von diesen Leuten abwenden. Auch wir sind aufgefordert, du und ich, diese Unwahrheiten und Lügen den Rücken zuzudrehen, sie anzuprangern und umzudrehen. Wir sind aufgefordert, Grenzen zu ziehen. Ich bin nicht traurig um die Verse, ich bin wirklich dankbar, dass Paulus hier ganz klar ist. Ich möchte zum Schluss kommen und euch noch ein paar Verse auch mitgeben. Und zwar Titus 3, die Verse 3 bis 8. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigte Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für den Menschen. Ich möchte hier einfach noch einmal wirklich auch Licht machen, wobei die anderen Verse uns aufhorchen lassen sollen. Ja? Ich finde es wunderbar bei diesem Abschluss, wie Paulus sich selbst mit reinnimmt in dem Vers 3. Wie er sagt, ey, ich war nicht besser. Und wir dürfen das auch. Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, das ist wie kostbare Narde, wie wunderbares Salböl, das ausgegossen wird auf unsere Seele. Jesus hat in dein Leben reingesprochen. Und wenn er noch nicht reingesprochen hat, mach dich auf. Wenn du mit einem offenen Herzen kommst und Christus fragst, wie es um dein Leben ausschaut, ob du Frieden hast mit Gott, wird er dir antworten, definitiv. Es ist wie der Schatz im Acker. Er hat das Shalom in mein Leben und das Leben vieler hier gegeben, auch bei dir. Er hat bezahlt, hat er auch für dich bezahlt. Aus diesem Satz spricht Liebe und Vergebung. Den Vers 5. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Ein unverdientes Geschenk haben wir bekommen. Hast du, hab ich bekommen. Und du, der du noch keinen Frieden hast, Hast du auch dieses Geschenk bekommen? Hast du Gewissheit des Glaubens, Gewissheit der Errettung, Gewissheit und eine Hoffnung, einst Jesus nicht nur mit ihm hier zu wandeln, sondern ihn im Himmel zu sehen? Damit wir in Vers 7 durch seine Gnade gerechtfertigt werden. Wieder Christus. Also können wir gar nichts machen. Wir können nur unser Herz, das dringend Erlösung nötig hat, ihm bringen. Und er macht es. Jesus, die personifizierte Gnade Gottes, er adelt uns sogar zu Erben. Der Herr selbst hat den Weg gebahnt, dass wir Frieden haben können mit ihm. Und letzten Endes, der Vers 8, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun, dieses gut und nützlich für den Menschen. Glaubwürdig ist das Wort. Hier sind wir wieder bei dem Fokus, wieder bei dem Fundament, wo ich immer wieder davon spreche, weil es mir wichtig ist, dass in diesen Zeiten, die teilweise für den einen oder anderen auch einmal sehr schlecht sein können, wir ein Fundament brauchen. Und es ist glaubwürdig. Dass wir nicht als unbefestigt und unbewährt zählen. Wir wollen wirklich wachsam sein in diesen Zeiten. Wir wollen aufeinander Acht haben. Wir wollen aufeinander Sorge tragen. Wir wollen einen festen Geist haben. Und Gottes heiliges und gutes Wort verteidigen, ja, einstehen dort, wo dich Gott hingestellt hat, in der Gemeinde, auf deinem Arbeitsplatz, in der Familie, bei deinen Freunden, wo du eben stehst im Leben. Dort darfst du Zeuge sein. Aber du darfst dich auch wegdrehen. Gott segne euch mit seinem Wort. Amen.